Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über die Bedeutung der Anthroposophie für die Zukunft der Menschheit vom 27.01.2004.
Ja, übrigens nächste Woche sind Ferien. Da fällt es aus und dann ist es wieder normal hier. Die Aussendung wird aber, denke ich, rechtzeitig kommen. Also, das hat auch dort mal heute ihre Vorträge gegeben. Also, muss dann nur noch unterschreiben lassen von der Kammersenia. Dann lässt, denke ich, noch die Woche aussenden. Aber es ist auf jeden Fall das nächste Mal hier ganz normal.
Die Aussendung für Wittgens Beitrag war voriges Jahr schon, gell? Irgendwas habe ich im Gedächtnis.
Ja, nein, ich schicke immer also automatisch die Erlagscheine mit. Und es steht eh oben drauf, also 58 Euro ist es im Jahr. Aber es steht eh drinnen in der Aussendung dann. Das ist immer der Standardtext. Wir haben uns das letzte Mal sehr ausführlich beschäftigt mit Alanus ab Insolis, mit dem also die Schule von Chartres ihren Höhepunkt und zugleich aber auch eigentlich ihr Ende gefunden hat. Es schließt sich dann die Zeit an, eine kurze Zeit völliger geistiger Finsternis, wie Rudolf Steiner sagt, also wo selbst hohe Eingeweihte nicht wirklich einen Einblick in die geistige Welt hatten. Eine Zeit, die man nach Jahren bzw. vielleicht Jahrzehnten bemessen kann, aber es ist nicht sehr lang, um 1250 herum ist diese völlige geistige Finsternis. Schule von Chartres endet etwa so um 1200 herum, also Alanus ab Insolis stirbt so etwa um 1200 herum, 1203, so genau weiß man es nicht. Das lange Zeit galt sogar 1294 als Todesjahr des Alanus. Das beruht aber auf einer Verwechslung. Auf einer Verwechslung, die ganz interessant allerdings ist, weil er verwechselt wurde mit einem Mann, bei dem sich noch deutliche Nachwirkungen der Schule von Chartres finden. Und die möchte ich heute ein bisschen besprechen mit Ihnen. Vor allem, weil hier sehr deutlich herauskommt, wie damals der Einweihungsweg gegangen ist, gerade in dieser Zeit. Und zwar der Mann, um den es hier geht, ist Brunetto Latini. Das war der Lehrer und Freund von Dante. Von Dante, der also die göttliche Komödie geschrieben hat. Und der eigentlich seine wesentlichen Impulse von diesem Brunetto Latini bekommen hat. Und eben dieses Todesjahr von Brunetto Latini, 1294, das hat man also lange Zeit verwechselt mit dem des Alanus. Und es ist tatsächlich also seine Werke, in vielen haben sie große Gemeinsamkeiten mit dem Alanus. Der Unterschied ist, dass er zunächst einmal nicht in Latein schreibt. Alanus und bis dahin überhaupt üblich, dass man in Latein geschrieben hat. Jetzt ist aber schon der große Übergang, wo man beginnt in der Volkssprache zu schreiben. Und er schreibt also zunächst in Italienisch. Also obwohl er Latini heißt, ist er also damit erst aufs Italienische hingewiesen, nicht das Latein selber. Er hat aber dann später auch in Französisch geschrieben. Wir haben dann gleich sehen. Er war Italiener, er stammt aus Florenz, hat dort also hohe Ämter begleitet in Florenz und war insbesondere auch als Gesandter tätig für Florenz. Und sein Einweihungserlebnis, sein Initiationserlebnis beginnt eigentlich damit, dass er auf dem Rückweg ist von Spanien, wo er als Gesandter war, und schon nahe seiner Heimatstadt Florenz ist und jetzt die Nachricht erhält, dass in Florenz ein großer Umsturz stattgefunden hat, im Jahre 1260 war das, Und dass durch diesen Umsturz seine Partei, der er angehörte, die Partei der Gelfen, dass die von den Ghibellinen abgelöst wurden, und abgelöst hieß damals also blutig abgelöst, also Kopf ab und so weiter, oder im besten Fall Verbannung. Das heißt also, das war für ihn ein gewaltiger Schock natürlich, dass eigentlich die Welt, in die er zurückkehren wollte, dass die so nicht mehr existiert, dass er eigentlich keine Möglichkeit mehr hat, da zurückzukehren. Und durch diesen Schock ausgelöst und dann noch, wie der Steiner sagt, dazu noch durch einen Sonnenstich, durch einen leichten Sonnenstich, den er erlitten hat auf dem Weg, also es war offensichtlich im Sommer, als er da auf dem Weg zurück war, kommt er also so ein bisschen außer Sicht, das heißt, der Ätherleib wird gelockert und es bricht für ihn eine geistige Schau auf. Es ist also noch zuerst so, dass er sich eben durch diesen Schock, durch diesen leichten Sonnenstich überhaupt einmal verirrt, den Weg verliert, also noch tatsächlich in der physischen Welt einfach den Weg verliert und sich in einem Wald verirrt, in einem noch ziemlich urwaldhaften Wald verirrt. Und dass er hier also die Besinnung für die äußere Welt zunächst verliert und jetzt leuchtet eine geistige Schau auf für ihn. Und er sieht sich da zunächst vor einen Berg gestellt, einen großen Berg, der bevölkert ist von den verschiedensten Wesen, von Tieren, von Menschenwesen, Pflanzenformen, Mineralien, Perlen, alles Mögliche sieht er, und alles in unglaublicher Bewegung. In unglaublicher, ständiger Verwandlung. Also ein sehr typisch ätherisches Erleben. Er sieht also nicht äußere Tiere, nicht äußere Menschen, sondern er sieht eigentlich hinein in die Ätherkräfte, die diese Tiere, diese Menschenformen erzeugen, die auch diese mineralischen Formen bilden, denn auch das Mineral, solange es noch im Entstehen ist, wirkt ja eigentlich ätherisches mit. Nur ist beim Mineral kommt dann irgendwann der Prozess zu Ende und dann haben wir das tote Mineral, aber eigentlich wirkt formend Ätherisches von außen, sogar von sehr weiten kosmischen Kräften, gerade ins Mineralische hinein. Also die Mineralien sind eigentlich ein sehr starker Ausdruck kosmisch-ätherischer Kräfte, nur kommt der lebendige Gestaltungsprozess zum Erliegen. Und Cornetto Latini erlebt also jetzt diese starke Bewegung da drinnen, und er erlebt vor allem auch neben diesem Berg ein zunächst riesenhaft erscheinendes weibliches Wesen, das jetzt allen diesen Formen gebietet, wie sie sich zu verwandeln und zu verändern haben und wie sie zu erscheinen haben. Und dieses riesenhafte Wesen, diese riesenhafte Frauengestalt, aber ist auch in ständiger Verwandlung. Einmal erscheint sie einem fast wie eine menschlich-weibliche Gestalt, dann wächst sie wieder ins Riesenhafte und verliert eigentlich alle Konturen, ist so was ganz Nebelhaftes. Das ist also in unheimlicher Bewegung. Und dieses Wesen da, das den Naturwesen gebietet, wie sie erscheinen sollen, ist nichts anderes als die Göttin Natura. Wieder die Göttin Natura, die wir also schon kennengelernt haben in der Schule von Chartres. Ihr Gesichtsausdruck ist in ständiger Wandlung begriffen. Einmal lacht das Gesicht, einmal ist es von Schmerzen verzerrt. Donato Latini erlebt also diese Göttin Natura, dasselbe, was man in den alten Kulturen auf andere Art auch immer wieder erlebt hat. Nicht, wir haben schon darüber ein bisschen gesprochen und das angedeutet, die Griechen etwa, wenn sie von Demeter und Persephone gesprochen haben, das weist in dieselbe Richtung, also der Persephone-Mythos. Oder etwa auch, wenn die Ägypter von ihrer Isis sprechen, die hat eigentlich auch diese Komponente sehr stark dabei. Wobei allerdings in den alten Zeiten die Bilder eher ruhiger erlebt wurden und man mehr, also eben einfach, weil man tiefer gleich unmittelbar ins Geistige hineingeschaut hat, nicht gleich diese bewegten ätherischen Bilder genommen hat, sondern durchgeschaut hat, eigentlich auf das Bleibende dahinter, das heißt auf den geistigen Kern, der dahinter ist, auf die geistigen Urbilder. Die sieht Donato Latini zunächst einmal nicht, sondern er sieht also nur die alleräußerste ätherische Schicht, also eben diese ganz, ganz stark bewegten Formen. Letztlich dasselbe, was auch unsere Traumbilder in Bewegung bringt. Ich weiß auch nicht anders, wenn unsere Traumbilder so durcheinander Wurzeln und alles verzerrt und verwandelt wird und man von einer Sekunde zur anderen ganz woanders ist und die Traumwelt ganz anders ausschaut, dann hängt das auch mit den Ätherkräften in unserem Ätherleib halt jetzt zusammen, die wir erleben. Und mit den Erinnerungssätzen, die der Herr umgeist, und das menschliche Gedächtnis sitzt ja eigentlich im Ätherleib und das tausend diese Bilder herum. Das ist also mal was Typisches, auch wie sich dieses Erlebnis wandelt im Laufe der Zeiten. Es ist ein typisches Zeichen, dass hier nur mehr die alleräußerste, oberflächlichste geistige Schicht sozusagen gesehen wird. Zunächst einmal zumindest. Und wenn man sich diese Gestalt der Göttin Natura oder eben bei den Griechen der Persephone anschaut, oder der Isis in Ägypten, was ist denn das wirklich konkret? Es ist die Kraft, die den Ätherkräften gebietet. Es ist eine Kraft, die dahinter steht. Es ist aber auch nicht eigentlich der Weltengeist der Schaffende, ist es auch nicht. Da wird immer im männlichen Bild gesehen. Es sind eigentlich die Seelenkräfte, die die Welt durchziehen, etwas Seelenhaftes eigentlich. Also etwas, aus dem unsere Seelenkräfte dann auch letztlich herausgenommen sind. Etwas, was erlebt wird, im Menschen zum Beispiel auch sehr stark im Gefühlsartigen. Und das Seelenhafte hängt sehr stark mit dem Gefühl zusammen, wenn man so als Erste, sagen wir, Geist hat was mit Denken zu tun, und Seele hat was mit dem Gefühl mehr zu tun. Das ist halt der seelische Ausdruck dieser Kräfte. Und dessen waren sich etwa auch die Griechen sehr stark bewusst, etwa der Name Persephone heißt ja eigentlich die Durchatmende. Persephone, unser Siphon kommt auch davon. Die Durchatmende. Und das Gefühl ist ja gerade vom Atem sehr stark getragen. Also mit dem rhythmischen System hängt das zusammen. Also das, was wir als Seelenhaftes in uns erleben, hat eigentlich seine Wurzeln in dem Seelenhaften, das draußen in der Natur lebt. Und das hat man gemeint mit der Göttin Natura, mit der Persephone, mit der Isis etwa. Es ist auch immer wieder interessant, wie dann auch oft eben geschildert wird, dass als Begleiterin dieser Göttin Natura, wir haben das letztes Mal auch gesehen, bei Marianus ab Insulis, eben Nus der Weltengeist auftritt. Und der Weltengeist ist sozusagen der die ewigen Ideen bringt. Wir haben das letzte Mal besprochen, wie Natura auf der Suche ist, den idealen Menschen zu schaffen und wie sie dann ihre Boten aussendet, ihre Schwestern aussendet zum Thron Gottes und der lässt dann den Nus kommen, den Weltengeist, und der bringt die Idee des vollkommenen neuen Menschen. Und diese Idee wird dann auf Erden heruntergeführt und mit den Elementen verbunden und so entsteht dann der neue Mensch. Aber diesen Impuls des Weltgeistes, der muss also befruchtend dazukommen. Also Prometto Latine erlebt also jetzt diese Göttin Natura und kommt mit ihr ins geistige Gespräch. Und sie führt ihn jetzt auf einen Weg, den Prometto schildert in sehr vielen Bildern. Und dieser Weg schildert jetzt ganz genau stufenweise den Einweihungsweg eigentlich dieses Prometto Latine. Und zwar ist es ein Weg, der ihn zunächst hineinführt in seine eigenen Seelenkräfte, die er zu schauen beginnt. Ich glaube, wir schauen sie ja zunächst nicht. Ich meine, wir erleben höchstens irgendwie so ein bisschen was Gefühlsmäßiges herauf, aber das ist die Oberfläche eigentlich. Nur da auch, was wir als Gedanken erleben, ist ja eigentlich nur die Oberfläche der geistigen Realität, die dahinter steckt. Und vom Willen wissen wir am allerwenigsten. Ich meine, wir haben zwar den Gedanken, ich will dieses oder jenes, aber was sich dann aufspielt, dass das auch in die Tat sich umsetzt, ist ja eigentlich was Erstaunliches und Wunderbares für uns. Nur wir bemerken das gar nicht, dass das so was Wunderbares und Erstaunliches ist, weil es halt selbstverständlich irgendwo ist. Aber ich meine, die ganze Wissenschaft hat keine Idee, wie das wirklich so im Detail zustande kommt. Dass wirklich da aus dem Geistigen heraus ein Impuls kommt und sich dann umsetzt in eine Körperbewegung. Wie eigentlich ist das Magie. Und bei Magie ist der Wind des, durch den Geist eigentlich etwas Physisches in Bewegung zu setzen. Das machen wir den ganzen Tag ununterbrochen. Wir sind also alle große Magier in Wirklichkeit. Etwas, was früher in alten Zeiten teilweise wirklich auch über die Körpergrenzen sogar hinausgereicht hat, also vor allem in der alten lemurischen Zeit, also wo tatsächlich der Wille des Menschen sehr stark entwickelt war, zwar ohne Bewusstsein, das war ganz, ganz schwach, zumindest nur ausgeprägt, vor allem das Selbstbewusstsein war überhaupt noch nicht vorhanden, aber was an Wille da war, das hat bis in die Natur hineingewirkt, noch in der atlantischen Zeit sogar, wo der Mensch durch seinen Willen eigentlich die Wachstumskräfte der Natur beeinflussen konnte und die Pflanzen wachsen lassen konnte dadurch. Durch den Missbrauch dieser Kräfte ist ja dann letztlich die Atlantis untergegangen, weil also diese Willenskräfte bis in die Natur gewirkt haben und dann Stürme, Überschwemmungen und dergleichen ausgelöst haben, weil es eben unkontrollierte Kräfte waren. Aber wir erleben das alles heute nur in unserem Seelenleben an der Oberfläche. Also der erste Schritt der Einweihung führt Donato Latini dazu, diese Seelenkräfte jetzt wirklich in ihrer wahren Gestalt zu schauen, also tiefer zu schauen, in Imaginationen zu erleben. Und da ist immer eine der typischen Imaginationen, die zuallererst begegnet, etwas, was sich darstellt in wilden Tieren, die sich auf ihn zustürzen. Das ist immer das Erste. Ja, das ist nichts anderes als unsere eigenen Triebe und Begierden, die wir in uns haben. Wir haben also einen ganzen zoologischen Garten in uns. Und da erleben wir also, wie diese Sicherung losgelassen werden. Und das Typische auch im Erleben der Seelenkräfte ist im Erleben des Astralischen, dass immer alles irgendwie umgekehrt erscheint. Umgekehrt erscheint heißt zum Beispiel, dass die Tiere, die eigentlich sozusagen in mir stecken als Triebe, dass ich sie so erlebe, dass sie von außen auf mich zukommen. Ich erlebe das also in meinem Spiegelbild irgendwo. Das gilt dann etwa auch für das Farberleben im Astralischen. Also man erlebt die Farbenwelt eigentlich immer in den Gegenfarben. Also etwa das Blut zum Beispiel, oder wenn man etwas erlebt, was Imagination für das Blut ist, dann ist es nicht grün, sondern rot. Also nicht rot, sondern grün, die Gegenfarbe dazu. Und das Wichtige, um jetzt weiterzukommen, ist natürlich, dass man also jetzt diesen Kräften widerstehen muss. Also man muss den Mut aufbringen, sich diesen Tieren entgegenzustellen, etwa. Sind sie immer wieder geschildert. Also ich glaube in den Gralserzählungen und so gleichen, wenn sie die Gralserzählung lesen, da kommt das auch vor. Donato Latini steigt also hinein in seine Seelenkräfte, letztlich in den astralischen Leib, also zuerst in Empfindungsseele, Verstandesseele, Bewusstseinsseele, noch kaum entwickelt zu dem Zeitpunkt, aber dann weiter hinein bis in den Astralleib. Ich sage, diese seelischen Wesensglieder, Empfindungsseele, Verstandesseele, bei uns heute Bewusstseinsseele schon bis zu einem ziemlichen Grad entwickelt, sind Kräfte, wie Sie wissen, die entstehen durch Umwandlung unserer Leibesglieder, eine Umwandlung, die das Ich zunächst unbewusst vornimmt. Also wir können das noch nicht so bewusst tun, aber indem wir einfach mit unserem Selbstbewusstsein in der Welt leben, arbeiten wir eigentlich ununterbrochen an unseren Hüllen, an unseren niederen Wesensgliedern und arbeiten sie um. Also so, dass die Empfindungsseele ist die Umarbeitung des Astralleibes. Also unsere Trieb- und Begierdenkräfte, die auch das Tier hat, aber zu etwas Menschlichen, zu einer menschlichen Seele, wird dem erstattet, dass das Ich mitwirkt. Die Verstandesseele ist eine Umarbeitung des Ätherleibes. Also die bildenden Formen, die im Ätherleib sind und die zunächst einmal darauf dienen, den Leib zu gestalten und gesund zu erhalten, von denen wird ein Teil genommen zur Verstandesbildung. Aber dadurch, dass er genommen wird zur Verstandesbildung und jetzt vom Ich als Zentrum gelenkt wird, dadurch wird dieser Teil des Ätherleibs, der dafür verwendet wird, etwas anderes. Da ist jetzt eben letzter Ich-Impuls drinnen. Und schließlich die Bewusstseinsseele, also die wir heute in unserer Zeit entwickeln, entsteht durch Umarbeitung des physischen Leibes, also bis ins Physische hinein. Das gerade heute arbeiten wir eigentlich sehr stark bis ins Physische hinein. Ja, stark. Ich meine, es sind natürlich feine Spuren. Es ist nicht so, dass sich jetzt gleich die ganze Gestalt von einem Moment zum anderen verändert. Aber Sie sehen es etwa daran, an der immer stärker werdenden Individualisierung der menschlichen Gestalt, besonders in den Gesichtszügen. Also wenn Sie noch etwa in alte Kulturen zurückschauen, dann sind die Gesichtszüge viel weniger individuell, als das heute der Fall ist. Heute ist das Antlitz des Menschen mit seinen ganzen Furchen und Falten und so eben Ausdruck der Individualität, die dahinter steht. Und natürlich dessen, was sie erlebt hat, so durch das Schicksal, aber das Schicksal sind letztlich auch wir selber. Also diese Spuren, was wir mit dem Schicksal, also mit uns selber eigentlich abzuhandeln haben, die sind überall hineingeschrieben und eben nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich hineingeschrieben. Und das eben ist besonders bedeutsam, auch das natürlich, was sich dem Gehirn einschreibt. Etwa gerade, wenn wir heute das intellektuelle Denken sehr stark benutzen, dass sich überhaupt das Gehirn als Werkzeug stützt, dann ist das Wesentliche dabei, dass ja ununterbrochen Spuren dem Gehirn eingegraben werden. Es können sich zwar die Nervenzellen selber nicht mehr erneuern oder sowas, das Gehirn ist was relativ Totes, aber es entstehen unterbrochen neue Verbindungen zwischen den Nervenzellen, werden wieder aufgelöst, neue bilden sich, je nachdem, wie wir unser Leben vollbringen, welche Gewohnheiten wir uns aneignen und so weiter. Also das Denken eigentlich formt die ganze Zeit am Gehirn. Und dadurch, dass wir am Gehirn formen und uns sozusagen immer an diesem fast toten Material des Gehirns stoßen mit unserer Denktätigkeit. Nicht nur das Denken will etwas da eingraben, aber das Gehirn wehrt sich eigentlich. Es wehrt sich. Es wehrt sich sehr massiv, darum ist es beispielsweise so wahnsinnig schwer, eingefahrene Denkmuster loszuwerden. Das erleben wir halt tagtäglich. Ich meine, die Menschen, wenn sie einmal so erzogen worden sind und so denken gelernt haben, alles, was nicht in das Schema hineinpasst, ist suspekt oder unvorstellbar oder wird abgelehnt. Das hängt sehr viel damit zusammen, dass diese Gedankenbildungen eben physisch manifest im Gehirn sich eingraben. Und dass das nur sehr schwer wieder aufzubrechen ist. Wie schwer das aufzubrechen ist oder wie schwer es ist, dann neue Spuren wieder einzugraben, das erlebt man etwa bei Schlaganfallpatienten. Da ist es jetzt weniger auf der gedanklichen Seite, aber auf der motorischen Seite zum Beispiel. Die können aber bis zu einem gewissen Grad die Fähigkeit zu gehen, zu sprechen, die sie vielleicht durch den Schlaganfall, also dadurch, dass gewisse Gehirnzentren beeinträchtigt worden sind, verloren haben, sie können sie wieder erwerben. Mühsam, oft nicht mehr ganz so gut, aber man kann es. Manche oft verblüffend, das ist eine sehr starke Willensanstrengung dazu notwendig. Das ist nämlich da meistens das Entscheidende, dass es ein starker Wille da ist. Das, was man sich als Kind so ganz selbstverständlich angeeignet, gehen, sprechen und so weiter, jetzt bewusst wieder zu erwerben und das Gehirn auszuformen, jetzt im Erwachsenenalter noch. Aber das erfordert große Kraftanstrengung und eigentlich genauso eine große Kraftanstrengung ist notwendig, oder mindestens sogar eine so große Kraftanstrengung ist notwendig, um Denkmuster, die man etwa in der Schulzeit oder noch früher eingeschrieben bekommen hat, aufzubrechen und andere zu bilden. Also nur das fällt halt den Menschen nicht auf, sie sehen auch kein Bedürfnis, das zu ändern und daher läuft das auf diesen Schienen weiter und darum ist es also so wahnsinnig schwer, gegen diese Denkmuster anzukommen. Also das erfordert eine ungeheure Willenskraft, da zu arbeiten. Aber gerade an dieser Anstrengung wachen wir auf. Also etwa wenn wir uns mit Anthroposophie beschäftigen, wenn wir das Denken beweglich machen, wenn wir versuchen, also dadurch aber aus den heutigen Denkmustern auszubrechen bis zu einem gewissen Grad und versuchen, den Verstand so geschmeidig zu machen, dass auch anderes denken kann, ohne dass dann gleich die Logik irgendwo verbiegt. Dann arbeiten wir eigentlich mit starker Willenskraft
in den Denkzentren des Gehirns, auch bis ins Physische hinein. Und gerade daran erwerben wir Bewusstsein. Daran erwerben wir sogar ein stärkeres Bewusstsein, als es der Mensch erwirbt, wenn er nur in den Gedankenmustern stecken bleibt. Sie, der, bis er die einmal entwickelt hat, entsteht ein gewisses Bewusstsein und dann bleibt die Entwicklung oft relativ stehen und entwickelt sich nicht weiter. Darum ist es also eine gute Übung, oft einmal zu durchdenken, wenn man irgendeinen Gedankenmuster hernimmt, das einem absolut selbstverständlich erscheint und sagt, naja, so muss es sein und anders kann es nicht sein. Einmal ganz bewusst das genaue Gegenteil davon zu durchdenken. Einfach einmal als Denkmöglichkeit, nur als Denkübung und zu schauen, wie würde die Welt ausschauen, wenn dieses Gegenteil der Fall ist. Das macht schon beweglicher im Denken. Außerdem kommt man dann meistens darauf, dass es Aspekte der Welt gibt, die durchaus auch dann dazu passen. Das ist dann das Überraschende, dass das gar nicht so ist, weil die Welt eben nicht so einfach gestrickt ist, wie man es oft in den Verstandesschema dann haben will. Sondern es ist immer das Gegenteil auch irgendwo wirksam, ganz extrem wirksam. Und die Wirklichkeit kommt eigentlich nur zustande durch ein Wechselspiel dieser gegenläufigen Kräfte. Und das ist oft dann offen, welche Kraft eben gewinnt. Gerade dadurch ist aber Entwicklung möglich und ist überhaupt möglich, dass was Neues entsteht in der Welt. Ja, weil wenn man es nur noch im Verstand betrachtet, dann wäre die Welt eigentlich schon völlig vorprogrammiert bis zum Ende. Und wenn man mal die Gesetze erkannt hat, weiß, wie das läuft, dann darf ich eigentlich nur mehr die Variablen einsetzen und kann ausrechnen, was am Ende rauskommen wird. Aber so ist es nicht. So ist es eben nicht.
Man versucht gerade in der Wirtschaft das zu
erreichen. Ja, richtig, natürlich. Man versucht also die
Eventualitäten auszutauschen.
Richtig.
Mitarbeiter,
weil das ist kontrollierbar und überschaubar. Und diese Tendenz ist sehr stark und ist auch sehr stark, also bei den einzelnen Menschen. Und das Ganze hat. Das ist echt interessant, weil wir heute haben wir Prüfungen auch gehabt, also in Heilpädagogik und dergleichen, und da ging es auch um den Autismus. Und der Autist, bei dem ist ganz typisch, dass er erstens einmal also keine Gefühlsbeziehung zur Welt hat, also er kann eigentlich sich nicht wirklich seelisch verbinden mit der Welt, obwohl die Logik funktioniert. Das ist gar nicht so sehr beeinträchtigt zumindest. Und gerade dieser Autist neigt doch dazu, dass er seine Umwelt in einer strengen Ordnung haben muss. Und wehe, diese Ordnung wird durchbrochen. Ganz pedantisch ist diese Ordnung. Also der Bleistift oder was muss immer genau da liegen und auf Millimeter genau. Und wenn er nicht genau dort liegt, dann kommt er sofort in Panik. Weil dann ist seine Welt nicht mehr überschaubar und nicht mehr vorhersehbar und da fühlt er Unsicherheit und Angst. Das ist also ein ganz starkes arimanisches Phänomen eigentlich, das da hineinkommt. Und im abgemilderten Grade ist aber das eine Erscheinung, dieses Autistische, was sich heute ganz stark durch die Menschheit verbreitet. Also vor allem durch unsere westlichen Zivilisationen verbreitet. Das ist eine Folge des arimanischen Einflusses, der uns jetzt ganz fest verlieren will in einem völlig mechanisch toten Gedankenschema. Und einsäuern will. Und dann kommt natürlich völlige Unsicherheit, wenn irgendetwas nicht hineinpasst. Dann kommt also ganz große Panik zustande. Natürlich hat es immer gegeben, das ist schon klar. Aber es ist sehr deutlich auch zu sehen, dass das trotzdem aber eine Entwicklung ist, die immer stärker wird. Und ich glaube, wenn man mehr schaut in die alten orientalischen Kulturen hinüber, da gibt es gerade diesen Pedantismus relativ wenig. Da ist eher so mehr dieses, wie soll ich sagen, geniale Chaos irgendwo da, dieses sehr, sehr lebendige Umgehen mit den Dingen, nicht mehr dann zum Beispiel im Islam oder so. Da fängt es schon an, dass es erstarrt. Weil da kommt ein ganz starker arimanischer Impuls hinein. Gerade im Arabismus drinnen ist ein ganz starker arimanischer Impuls, der diese luziferischen Formen, die eigentlich dort lebendig zunächst sich entfalten, im Orient fest verliert. Das sieht man ein bisschen in die Architektur hinein, diese arabesken Gestalten, das sind eigentlich ursprünglich lebendige Bildekräfte, aber nicht so wie in der Gotik, wo man das noch sieht, dass das eigentlich was Lebendiges ist im Kirchenbau. Da sieht man geradezu, das sind Wachstumskräfte, die so einen gotischen Dom hinauftragen. Im Arabismus erstarrt das und verfällt das Schwere. Und das sieht man in den Formen ganz deutlich. Es wird starr und schwer. Also das gab es im Alten Orient noch nicht so und da gab es eben auch dieses Pedantische nicht in diesem Maße.
In der Verbreitung.
Das ist im Volk auch. Richtig. Natürlich, einzelne sind...
Und so weiter, also bei den Intellektuellen.
Ja.
War das immer ein...
Natürlich, ja. Überhaupt dort, wo der Intellekt hineinkommt, also der Intellekt hängt nämlich auch sehr stark mit dem Arimanischen zusammen, das ist eigentlich dieses Element, das diesen Pedantismus hineinbringt, der letztlich auch zum Autismus führt. Weil, was ist der abstrakte Denker? Eigentlich einer, der nur mehr da drinnen grübelt, die Welt da draußen schaut er eigentlich gar nicht mehr wirklich an. Haben wir in der Naturwissenschaft heute schon teilweise sehr stark. Am stärksten in der Physik, das ist teilweise positiv, teilweise negativ. Negativ ist es dort, wo man überhaupt ja eigentlich nicht mehr die Natur anschaut, sondern nur mehr durch Messinstrumente gefiltert betrachtet, weil man den Sinnen ja gar nicht mehr vertraut, was weiß ich, was ich da sehe draußen. Das ist alles so unexakt und dem so bewegt irgendwo und so eine Fülle da kann ich mich nicht orientieren mit meinem Verstand, also weg damit, ein Instrument, das mir das letztlich auf einen Zahlenwert reduziert, mit dem kann ich dann rechnen. Und darauf kann ich meine Theorien aufbauen. Das ist also die negative Seite. Ein Verständnis für die Natur, ein wirkliches Verständnis für die Natur ist nicht mehr vorhanden, sondern höchstens noch für alles, was tot ist drinnen, also was abgestorben ist. Das ist das, was sie berechnen lässt. Die positive Seite ist, ich kann dieses Denkerlebnis, das ich in mir habe, verstärken und einmal dieses Denken allein betrachten und darin im Denken in eine übersinnliche Welt zumindest mich herantasten, in den Gedankenformen zumindest. Und das passiert in der Physik auch ganz stark heute, denn die Modellbildungen, die entstehen, sie mögen ja alle richtig oder falsch sein, aber sie beschreiben auf jeden Fall etwas, was sinnlich dann einmal erfassbar ist. Wenn man die moderne Quantentheorie da was hernimmt, also wie man heute beschreibt, was der stofflichen Welt zugrunde liegen soll, dann ist das etwas, was sinnlich überhaupt nicht mehr vorstellbar ist. Was eigentlich sehr, sehr gespenstische Eigenschaften oft hat. Also ganz deutlich, ich meine, die Teilchen, der Wort Teilchen ist ja schon eigentlich gar nicht mehr passend, die können zugleich an verschiedenen Orten sein, oder es können mehrere auf einem und demselben Ort sein, oder sie können sozusagen durch Wände durchgehen. Das ist für einen Physiker was ganz Normales, das ist ein tägliches Brot. Ich meine, vorstellen kann man es nicht mehr wirklich, aber es sind Gedankenformen in interessanter Weise, die dann gerade im Geistigen durchaus sehr wohl eine gewisse Gültigkeit haben. Die da sozusagen einmal abgesondert geübt werden irgendwo. Und das Interessante ist ja auch, dass gerade die Physiker eigentlich am offensten dann sind, sich auch mit Geistigen zu beschäftigen. Da schon, aha, naja, die Art, wenn man dort die Dinge betrachtet, denkt sich eigentlich sehr ähnlich dem, was wir dann Gedankenformen haben. Gerade von den Gedankenformen ist es etwas sehr Ähnliches. Also da ist ein gewisser Durchbruch da. Naja, was ist eine Gedankenform? Eigentlich ist Gedankenform, eigentlich ist es eine sind es die ätherischen Bildekräfte. Und nur in Gedankenform erscheint es dann, wenn es dadurch, dass es sich am physischen Gehirn spiegelt, festgefroren ist, also erstarrte Form wird. Das Wichtige ist eben hier etwa in der modernen Physik oder so, dass man nicht bei den alten Formen bleibt und die immer nur weiter tradiert, also Tradition sozusagen weitergibt und dadurch das eigene Denken eigentlich unterdrückt. Ich glaube, wir haben heute in Wahrheit sehr wenig Eigendenken bei den Menschen. Es ist viel, viel mehr Gedankenformen, die übernommen worden sind und die jetzt durcheinander gewürfelt und kombiniert werden. Das schaut immer wieder wie was Neues aus, ist aber im Prinzip immer der alte selbe Hut, der durcheinander gemischt wird. Das ist eigentlich kein wirkliches Denken. Das ist ein Besitzen fertiger Gedanken und von mir aus spielen damit. Bausteine, ja, Bausteine, die man durcheinander würfelt. Wirkliches Denken wird es dort, wo ich selber beginne, neue Gedankenformen zu bilden. Und man hört ja heute immer so, denn eigentlich ist alles, was in der Welt so sagt, gibt schon gedacht worden. Und wie soll man was Neues noch, das gibt eigentlich schon alles. Und die Kunst ist aber gerade, da kreativ zu werden, Neues zu finden, Neues auszuprobieren, neue Gedankenformen zu bilden. Gedankenformen vielleicht ist zunächst einmal gar nicht einmal in der Ätherwelt draußen gibt, sondern die wir jetzt in unserem Ätherleib einschreiben und bilden. Und die Zukunft wird ja so sein, dass auch die Ätherwelt, die draußen ist, also die Natur-Ätherwelt, etwas ist, was hier langsam verschwindet und abstirbt eben. Es ist etwas Absterbendes eigentlich. Und die neue Natur, letztlich auch die neue Natur, die dann den künftigen Jupiterzustand bestimmen wird, also wenn unsere Erde längst vergangen ist und das neue Kosmos entsteht, die wird sehr wesentlich davon abhängen, was wir in uns entwickelt haben, an lebendigen Kräften, an lebendigen Gestalten. Also sind nicht immer dieselben sozusagen, sondern eben gerade dadurch, dass geistige Wesen in der Welt sind, die bringen schöpferisch immer wieder was Neues hinein. Und jetzt liegt es vor allem an uns, für die Zukunft da was hineinzubringen.
Ja, die Maschinen haben sind ja auch Gedankenformen, die man
natürlich schreiben. Natürlich, ja. So weit haben wir es gebracht. Denen fehlt es am Leben, richtig. Ich meine, weil natürlich lebendige Gedanken erleben oder überhaupt Denkformen zu erleben, lebendige, ist eben dann nicht mehr Gedanken haben, sondern dann müssten wir so weit kommen, dass wir bewusst einsteigen in den Prozess der Gedankenbildung. Nicht nur heute haben wir das nicht. Wir sind zwar schon bewusst das Denken bewusst, aber nur für dieses Kombinieren fertiger Gedanken. Aber schon wenn wir uns anfangen zu überlegen, wie kommt eigentlich ein Begriff zustande? Wie mache ich meinen Begriff von einer Pflanze? Ja, man kann dann Definitionen machen, irgendwelche Definitionen. Zum Glück, irgendwie haben wir uns als Kind den Begriff angeeignet. Wir wissen, das ist eine Pflanze. Aber wenn man so wirklich hinterfragt, wieso wissen wir eigentlich, dass das eine Pflanze ist und das andere ein Tier ist? Wieso wissen wir das? Ja, in der Wissenschaft versucht man dann Definitionen zu geben. Aber wenn man wirklich nach den Definitionen gehen würde und nur mit dem Kompass sich die Welt anschauen würde, wird man nicht die einfachste Pflanze erkennen. Mit Sicherheit nicht. Das reicht nicht aus, weil der Begriff der Pflanze, was ist der Begriff der Pflanze? Eigentlich die Urpflanze, von der Goethe spricht, also die lebendige Bildekraft, die gestaltend in allen Pflanzen wirkt und die verschiedensten Formen hervorbringen kann, die aber ein lebendig in sich gesetzmäßig geordneter Organismus ist. Und den verschlaft man eigentlich. Wir merken dann nur, dass das fertig ist, sondern, Pflanze. Und so ist der fertige Begriff, von dem wir nur die äußerste abgestorbene Hülle erleben.
Richtig.
Am stärksten entwickelt wird das eigentlich in der Kindheit, nur dass jemand nicht bewusst dabei. Die Kunst eigentlich, ein lebendiges Denken zu entwickeln, und auch den Prozess der Begriffbildung mitzuerleben, hieße eigentlich sich mit Bewusstsein, mit dem vollbewussten, wachen Ich-Bewusstsein versetzen in einen Zustand, wie wir ihn in der Kindheit haben.
Und das spielerisch,
da spielt die spielerische Komponente eine ganz wesentliche Rolle. Da haben wir gute Vorübung, eben einmal durchzuspielen, verschiedene Denkmöglichkeiten, auch wenn es dann zunächst völlig unmöglich erscheint. Und das ist eine reine Spielerei. Sie nehmen halt was absolut sicher erscheint, nehmen das Gegenteil davon. versuche das wirklich zu durchdenken. Ohne jetzt darauf zu schauen, wo könnte es passen in der Welt oder sonst, so einfach ist einmal zu durchdenken und beweglich zu werden im einfach im Denken. Oder ebenso sich zu schulen an so geisteswissenschaftlichen Schriften, aber auch in Gedankenformen, da in Vollkommenheit nicht so die üblichen sind. Und trotzdem ist es nicht nur gefühlsmäßig aufzunehmen, sondern eben auch zu durchdenken. Das ist ja das, was die Geisteswissenschaft unterscheidet von der bloßen Gefühlsmystik, dass ich nicht nur an den Bildern jetzt mein Gefühl erhebe, was natürlich sein soll, an der Anthroposophie, wenn ich es ohne Begeisterung mache, ohne dass es mich wirklich ergreift, dann werde ich sicher nicht richtig machen, aber dazu soll kommen, dass ich es auch in Gedanken erfassen kann und die Gedankenformen auch erlebe, die dahinter stecken. Also auch einsehe sozusagen, das ist aber eigentlich auch gar nicht unvernünftig, etwa was Robert Steiner schildert über die wiederholten Erdenleben und dergleichen. Aha, eigentlich, wenn ich das Leben betrachte, so unvernünftig klingt das gar nicht. Also es ist durchaus etwas, was von Haus aus der Logik widerspricht einfach, dass ich deswegen abtun müsste. Und das wäre wichtig, dass man also die, wenn man sich mit Geisteswissenschaft beschäftigt und das durchdenkt, dass man wirklich das nicht so nimmt, dass eine Welt, die jetzt halt so abseits steht, meiner Alltagswelt, und sagt, naja gut, halt mit meiner Alltagslogik komme ich da nicht weiter, die lege ich halt hier ab, nein, sondern auch versuche wirklich gedanklich das zu vereinbaren damit. Wie schaut denn das aus? Stürzt jetzt wirklich die ganze Welt ein, weil das Denken muss ich jetzt mich entscheiden, entweder Naturwissenschaft oder Geisteswissenschaft, oder passt das nicht letztlich zusammen? Naja, da wird es natürlich mühsam, das Denken, das irgendwo zusammenzubringen, aber sich daran zu üben, mit in aller Gedankenstränge zu üben, ist also durchaus geheilsam und es fördert das Bewusstsein. Es steigert die Bewusstseinsseele zu dem, was sie eigentlich werden soll, eben nicht nur Bewusstsein für das Äußere zu haben, sondern Bewusstsein auch fürs Geistige zu haben. Da stehen wir jetzt. Da stehen wir jetzt, also bei dieser Notwendigkeit. Da beginnt eben noch nicht das große Hellsehen deswegen, aber dann beginnt zumindest denn das, was gerade unser Thema ist, in Gedankenform die geistige Welt wahrnehmen. Also Ideenschau. Aber jetzt voll bewusst. Nicht als absterbender Rest, sondern als was Neues, ja.
Es ist nicht einfach das Hellspalten als das Hellding. Also mir geht es so
ja,
intuitiv besser, es in einer Gruppe oder zumindest zu zweit ein Thema zu behandeln. Als
ja. Natürlich, das
da habe ich den Eindruck, das sind die Ideen greifbarer. Da kommen sie näher heran als in meinen Gedanken.
Ja, also ich meine, eines ist natürlich richtig und ganz wichtig, im gemeinsamen Gespräch, im Miteinander tun. Also überhaupt dort, wo mehr Menschen beisammen ist, ist immer mal die Möglichkeit, dass höhere Kräfte hereinwirken können als in den Einzelmenschen. Also schon damit fängt es an. Also es kann dadurch einmal jeder Einzelne dadurch aber stärkere Impulse bekommen, als er allein in seinem Thema bekommen könnte. Darum eben etwa ganz wichtig, dass wir Anthroposophie irgendwo in einer Gemeinschaft betreiben. Also man könnte Anthroposophie oder in der Anthroposophie nicht wirklich so weit kommen, wenn das jeder irgendwo in einer Klause sitzt und für sich das macht. Das ist ganz deutlich. Also auch etwa, wenn ich so einen Vortrag vorbereite, was das Eigentliche kommt, wenn wir hier zusammensitzen, selbst wenn das dann nicht immer also Gespräche, sondern es vielleicht nur Einwürfe sind, aber es ist ein Miteinander-Tun und das gibt eine ganz andere Qualität, die man so allein in seinem Stübchen gar nicht erreichen kann. Ja, ganz genau.
Rudolf Steiner hat es ja vorgelegt. Weil er hat ja Die Anthroposophie
nicht in den Vordergrund. Richtig. Also das ist ganz wichtig, um diese Impulse hereinzuholen. Es sollte dann nur, da müsste dazukommen, eben dann auch sich selbst alleine im Zwiegespräch sozusagen mit sich selbst das Erlebte ganz bewusst zu machen und klar zu durchdenken. Weil auch so im Gespräch, ich meine, jetzt kommt vieles heraus und man hat einmal Bilder und Eindrücke und bekommt neue Gedanken, aber dann muss man sich weiter damit beschäftigen sozusagen. Dann wird es immer bewusster und dann wird es immer mehr zu eigen und dann merkt man auch, naja, wie soll ich sagen, das eigene Gedanken erleben dann und das Erleben der geistigen Außenwelt vor allem in Gedanken, das muss ich dann zunächst schon mit mir selber abmachen. Aber dazu ist das die notwendige Vorbereitung, dass ich überhaupt die Impulse hereinhole und ich erzeuge dadurch eigentlich eine stärkere Nähe zur geistigen Welt, die als Voraussetzung da ist. Also die geistige Welt neigt sich mir zu und ich muss mich dann nur ein bisschen hochstrecken und dann kann ich im eigenen Gedanken erleben, beginnen, etwas von den Gedankenformen der Welt wahrzunehmen. Und eigentlich in dem Moment, wo ich selber geschafft habe, selbst schöpferisch Gedanken zu finden und eigentlich erlebe dann, wie ein geistiges Wesen, nämlich ich, schöpferisch etwas bildet, aufbricht zunächst einmal die starren Gedankenformen, die nicht meine sind, sondern die fertig sind, und neue Bilder oder Unbilder zumindest. In dem Moment fange ich aber dann auch an zu spüren, hoppla, aber da in meinem Denken sind solche lebendigen Gedankenformen, die sind aber nicht von mir. Das ist zunächst ganz vorsichtig, kündigt sich das an. Dass man dann langsam zu unterscheiden lernt, das ist eine Gedankenform, die ist von mir. Die ist nicht übernommen von wo. Die ist vielleicht dadurch entstanden, dass ich eine übernommene Gedankenform einmal zerbrochen habe und versucht, auf diese Splitter umzuarbeiten. Aber zumindest das Ungearbeitete ist jetzt etwas von mir. Und das ist eine bloße Kombination, sondern da war ich schöpferisch. Das merkt man sofort an der Denkqualität, weil es ist nicht dieses, ich sage immer, logische Kopfwehdenken. Also wenn man lang angestrengt logisch denkt, dann kriegt man immer so einen leichten Kopfschmerz irgendwann dabei, bis eine Verspannung in den ganzen Organismus rein. Das kriegt man bei diesem schöpferischen Denken überhaupt nicht. Sondern im Gegenteil, man fühlt eigentlich, wie das Lebenskraft ist, etwas Belebendes. Im Denken jetzt.
Geht aber nur die Grenze herein oder auch heraus über die eigene Grenze.
Geht auch, natürlich, ja, natürlich. Ja, doch. Gerade das sind Formen, die ganz unzweifelhaft und sich erstens einmal in die Ätherwelt einschreiben und die also eigentlich um uns herum Formen erzeugen. Also da schreibe ich eigentlich gar nicht mehr so nur in den eigenen Ätherleib hinein, sondern darüber hinaus, wobei ja überhaupt die Grenze zwischen äußerer ätherischer Welt und Ätherleib nicht so scharf und klar ist wie die physische Grenze. Man kann zwar sagen, unser Ätherleib deckt sich in etwa mit den Grenzen des physischen Leibes, aber nur etwa ein viel lebendigerer Ausdruck. Ist das denn, ja?
An der Grenze ist das Ich.
An der Grenze ist das Ich, ja, ganz genau. Ganz genau. Ganz genau. Und es ist eigentlich dieses, eben indem ich meine Gedankenformen hinauszubilden beginne oder hinauszutasten beginne. Es ist eigentlich wie ein Hinaustasten mit dem Ätherleib in die Ätherwelt. Und dann spüre ich aber eigentlich, hoppla, da stoße ich eigentlich so zu. Es ist eigentlich wie ein Tasten zunächst. Es ist eben noch kein geistiges Sehen, dann wäre Imagination. Es ist eher vergleichbar einem geistigen Tasten da draußen. Ich taste mit meinen Gedanken sozusagen hinaus und spüre aber plötzlich auch so einen gewissen Widerstand und spüre es plötzlich an. Aber mit meiner Gedankenform komme ich dann nicht weiter, aber hoppla, da ist eine andere Form. Und dann fange ich mir an, in diese Form hineinzuleben, diese abzutasten, diese sozusagen mit meiner Gedankenbewegung nachzuahmen. Dann erkenne ich sie, dann ist das eine bestimmte Form und dann weiß ich, aber ich habe die eigentlich nicht gebildet. Da habe ich eigentlich etwas berührt, was draußen ist. Das Interessante ist, auch dann habe ich eigentlich so diese Gedankenformen mal im Groben abgetastet, habe sie, bin mir sicher, so und so ist sie und so muss sie sein. Und ich weiß aber noch gar nicht so genau, was sie im Detail bedeutet. Man muss ja auch dazu sagen, das ist ja dann nicht mehr so ein logisch ableitendes Denken, sondern das Denken wird dann bildhaft auch. Also wenn ich im lebendigen Denken bin, ist es eigentlich ein bildhaftes Denken, das eben zwar noch nicht Imaginationen sind wirklich, aber insofern eine Vorbereitung dazu, es ist in Bildersprache eigentlich sich ausdrückt. Und ich kann also dann das Denkerlebnis dann am besten auch nur in Bildern schildern, die vergleichsweise sind, und ich weiß dann jetzt, das, was ich da draußen taste, schildere ich eigentlich am besten in diesem oder jenem Bild. Also es wird mir ein Bild klar, das ich zwar nicht imaginativ wirklich sehe, aber trotzdem weiß, ganz sicher weiß, das Bild ist so und so beschaffen. Ich kann zum Beispiel, das kann etwas sein, dass das sich dann in einem Symbol, in einer symbolischen Zeichnung ausdrückt. Also wo ich etwas sozusagen wahrnehme von der geistigen Schrift, die in die Ätherwelt hineingeschrieben ist. Das ist ja nichts anderes als eine ätherische Form in einem symbolischen Bild wahrnehmen. Und ich weiß jetzt, das Bild muss so ausschauen, ich könnte es sozusagen auch jetzt im physischen Abbild irgendwo zeichnen, kann das niederschreiben oder sonst was, weiß, das ist richtig. Ich weiß sogar, hoppla, warte, aber da habe ich mich notiert, das gehört weit darüber. Und ich weiß aber gar nicht, was das bedeutet.
Ja, das ist aber schon wieder ein Herunterzählen, denke ich jetzt.
Ja, aber das ist notwendig, ja. Aber das ist notwendig. Nämlich uns zum Bewusstsein zu bringen. Nur, ich muss eigentlich, also, wenn ich also diese geistigen Erlebnisse habe, ich muss sie auf die Erde herunterbringen. Ich muss sie auf die Erde herunterbringen, das heißt, ich muss sie in ganz normale Verstandesbegriffe letztlich übersetzen können. Nur darf ich dann nicht dabei stehen bleiben. Ich darf nicht sagen, so, jetzt habe ich es, fertig, Ende aus, ich habe die ganze geistige Welt in meinem kleinen Schema da jetzt drinnen. Dabei sind ja oft, und das ist ja das Interessante, dass es eher so ganz große Zusammenhänge sind zunächst, die allgemeine Zusammenhänge, die man abtastet und die man erlebt. Und jetzt kriege ich also so ein Schema herein, weiß, so soll das ausschauen, das stimmt vielleicht auch, das ist richtig, nein, stimmt sicher sogar. Und wenn ich jetzt sage, fertig, ich habe alles, die ganze Geisteswissenschaft liegt da drinnen, dann stimmt es irgendwo, aber es ist eben ein ganz einseitiges Bild, ein einzelner Aspekt. Aber zur Klarheit bringe ich ihn mir nur, wenn ich ihn wirklich da bis da hereinhole. Aber wirklich abtöte, wenn man so will. Ich töte die lebendige Gedankenform zum starren Bild ab. Aber dadurch habe ich sie und stehe ihr objektiv gegenüber. Nur ich muss im nächsten Moment schon wieder bereit sein, loszulassen, sie aufzulösen und eine ganz andere Form hereinzuholen. Also das, ja.
Die Frage ist, ich habe von meinen Besprechungen, habe ich auch über die soziale Situation sozusagen, ja, für die Besprechung ein Bild gezeichnet. Das ist ein Strichbild aus so einer Kalenderseite. Also nichts Großartiges. Und das war natürlich Zweckgebunden.
Ja, klar. Für
die Situation, damit egoistisch, durchaus, damit ich aus der Situation das für mein Unternehmen das möglichst Beste herausholen. Und ich habe auch immer wirklich so ein schlechtes Gewissen dabei gehabt, wenn man war klar, ja, dass es eine Brücke ist. Und ich habe das auch im nächsten Moment dann oder am nächsten
Tag
nicht mehr gebraucht.
Ja.
Nur vorbei. Und das hat aber grundsätzlich immer gestimmt. So wie du sagst, man hat dann eine Verbesserung gemacht, in der Reflexion. Und das ist aber, wie soll ich sagen, ein egozentrischer Zugang zur geistigen Welt. oder zum Ätherischen, wenn du willst. Und ich habe kein gutes Gefühl dabei.
Ja.
Auf deiner Seite hilft es, ja.
Natürlich, ja.
Auf der Seite ist es, entspricht nicht dem Ideal des Freilassens und des Offenseins.
Das ist schon richtig. Das ist schon richtig, aber im Geistigen ist es natürlich jetzt erstens kommt dazu, dass es da ja dann nicht für einen bestimmten einseitigen egoistischen Zweck gedacht ist. Man könnte jetzt vielleicht sagen, naja, aber ist es nicht im Sinn der christlichen Religion einseitig oder im Sinn des Islam dann oder sonst was, aber abgesehen davon. Das Wichtige ist eben, dass man es wieder auflöst und frei für was ganz was anderes ist. Aber wenn man es nicht bis ins Physische herunterholt, dann ist eben die Gefahr, die große Gefahr, dass man sie gerade in dieser bewegten ätherischen Welt verliert. Und mitschwimmt und so ein sehr, sehr wonniges geistiges Erlebnis dabei hat, aber eben es erstens einmal nicht umsetzen kann, diese geistigen Impulse dann, um hier im Physischen was zu bewirken. Und das ist zurzeit einmal unsere Hauptaufgabe, auch die geistigen Impulse hier hereinzubringen. Also in jedem Fall müssen wir Geistiges hereinholen und das in physische Spuren umsetzen. Ich meine, das mit dem Schema ist jetzt nur die Vorbereitung sozusagen, aber letztlich müssen wir nachdem unsere ganze Welt umbauen, die physische. Und das ist im Großen eigentlich nichts anderes, als das, was ich jetzt behelfsmäßig mit dem Schema mache. Mit dem absoluten Wissen, in dem Moment, wo ich jetzt eigentlich ins Physische einstreife, erstirbt es. In dem Moment, wo ich, und sei es eine Maschine, die ich baue, oder sonst was, oder sei es ein Buch, das ich schreibe, ich hole es herein, und damit ist so eine riesige Dimension verloren gegangen, und ein ganzer Kleiner kommt hinein. Auch wenn ich ein Buch, wenn es ein Theaterstück oder sonst was ist, von all den Möglichkeiten, die lebendig vorher da waren, ist eine herausgekommen, sicher einseitig, sie kann nur einseitig sein, beim Physischen geht es eben nicht, dass alles gleichzeitig da sein kann. Aber das ist notwendig, um es ins Physische zu bringen. Ich muss also auch sozusagen dieses Sterben lassen, das muss ich zulassen. Und tatsächlich, erfordert eine ganz starke Überwindung. Das ist eigentlich ein furchtbarer Moment, das zu erleben. Jetzt muss es aber hereinsterben. Ich darf nicht da oben bleiben in dieser Fülle, sondern ich muss es sterben lassen und dabei diesen Verlust in Kauf nehmen, diesen momentanen Verlust, der gewaltig ist eigentlich. Schon wenn man also dieses Gedankenerlebnis hat, und jetzt etwa, wenn man jetzt einen Vortrag oder irgendwas Geisteswissenschaftliches schreiben will und das hereinholt, das in Worte nur allein in Worte zu übersetzen, bedeutet eine so starke Reduktion des Erlebnisses, dass man sagt, was bleibt denn eigentlich nur über davon? Das ist ja nicht einmal ein müder Schatten davon.
Ja, kann man eines dazu sagen, das ist unser Bedürfnis. Und muss auch die Reinheit der Absicht haben.
Ja, natürlich.
Das ist eine Grundvoraussetzung,
ja.
Das andere ist dann, so, ich würde nicht so schwarze Magie, aber schon mal die hohe graue Magie.
Sicher, ja. Natürlich, ja. Natürlich, also von dem muss es frei sein. Und man muss sich also sehr darum bemühen, sich auch also bewusst zu machen, was könnte etwas nicht freilassendes sein. Also man muss immer auch, wie soll ich sagen, das im Hintergrund haben, dass das etwas ist, was im nächsten Moment wirklich wieder aufgelöst werden kann und niemand in einen Käfig zwingen darf. Wir wollen ja gerade nicht das erreichen, dass das jetzt eine dogmatisch starre Gedankenform wird, wie es teilweise halt trotzdem auch bei den Anthroposophen passiert, also wenn sie dann sagen, naja, aber der Steiner hat es so gesagt und da steht es genau so. Und ja, bei einem anderen Vortrag steht dann oft genau das Gegenteil davon, da sagt man, ja, ich weiß nicht, okay, da ist jedes Mal was anderes, oder ja, aber von einem ganz anderen Gesichtspunkt gesehen und dann erscheint es eben ganz, ganz anders. Dafür muss man eben offen sein. Also auch zulassen dann, dass jemand vielleicht was sagt, wo hat denn das der Steiner so gesagt? Nein, das hat er nirgends gesagt, das lasse ich dann nicht zu. mich aber dann auch zu unterscheiden zu lernen zwischen bloß der Fantastik, die es ja auch sein kann, dass man irgendwas zusammenwürfelt und das ist völlig unklar in sich, oder es ist eben eine neue Gedankenform, die irgendwo vielleicht bei Steiner zwischen den Zeilen steht. Das ist sehr heikel und dass das alles noch nicht so bewusst wirklich funktioniert, daraus entsteht dann viele Streitereien auch gerade zwischen den anderen Philosophen.
Außerdem, der Zeitpunkt ist ja wesentlich.
Der Zeitpunkt ist wichtig.
Das vor 100 Jahren gesprochen.
Absolut.
Muss es heute anders.
Absolut, der Zeitpunkt ist eben. Und man muss manche Dinge heute anders formulieren, damit die Leute verstehen können überhaupt. Weil auch der Sprung also von der Zeit Steiners zu uns ist eigentlich gewaltiger. Also das Empfinden und Denken der Menschen hat sich so stark geändert in der Zeit, dass viele eben mit dem, so wie es er schreibt, schon wieder nichts mehr anfangen können und gar nicht herankommen. Dann ist es gut, wenn man irgendwo eine Brücke zumindest findet, also irgendwo Zwischenbilder sozusagen für den heutigen Menschen dorthin führen können.
Ja, wir würden den Rudolf Steiner heute nicht versehen in seinem Vortrag.
Ja, also das ändert sich heute unheimlich stark, aber das ist natürlich eine starke Herausforderung auch und eine starke Herausforderung, immer wieder neue Formen zu finden, in die sich diesen kann. Gerade der Steiner sagt sehr deutlich, also Anthroposophie überhaupt in der Form, wie er sie verhindert, ist etwas, was sehr vergänglich ist. Das wird nicht so lange in der Form sein können und dann wird man sich mit dem Geistigen auf andere Art wieder beschäftigen müssen. So wie wir uns heute nicht mehr wie in der Gefühlsmystik damit beschäftigen können. Ich meine, im Gegenteil, man kann erst diese Gefühlsmystik dann schätzen und verstehen, wenn man das hat, wenn man Geisteswissenschaft hat, dann erkennt man eigentlich erst, was da drinnen ist, sonst ist es eigentlich ein blindes Gefahr. Also ein bisschen das Gefühl erhebt sich dann, das ist ja schön und soll sein, aber wirkliche Erkenntnis ist es dann nicht. Also es ist so ein bisschen esoterisches Monogrunzen, wenn ich das so sagen darf. Und für uns heute zumindest ist eben das Notwendige, es bis wirklich herunterzuholen, bis also zum Verstand des Bewusstseins aufzubringen. Oder Steiner sagt immer, die geisteswissenschaftlichen Wahrheiten können mit dem Verstand eingesehen werden. Sie können eingesehen werden. Also der sagt das kann ich mir nicht denken, das ist undenkbar, das widerspricht meinem Denken, der hat das Denken noch nicht genügend angestrengt. Ich meine, er kann es nicht mit dem
kann durch Wollen ersetzen, ich will.
Ja.
Ich will es nicht denken.
Auch, das ja, letztlich natürlich, ja. Letztlich natürlich.
Also, bei fast allen Dingen für Menschen hat das kann.
Ne? Ja, sicher, ja, ne.
Ich will das nicht.
Richtig, ja. Richtig. Es geht also eben bei dem Ganzen um Aufbringen der Willenskraft eigentlich. Das ist das Wesentliche. Weil auch eben schon diese Willenskraft ist ja ganz stark drin, wenn ich mit meinem Denken sozusagen hinaustaste in die Ätherwelt, was ist das eigentlich, eine Willensbetätigung? Es ist kein logisches Ableiten. Ich muss eigentlich mit meinem Denkwillen hinaustasten. Das ist das eigentlich. Der ist ja auch das Kreative im Denken. Das ist dieses Denken, fühlen, wollen, ist ja nicht so eine strenge Schematik, sondern es geht ja einfach auch im Denken den Willen fruchtbar zu machen, in der ja gerade das Schöpferische drinnen ist. Also, Das ist wichtig, dass dieses Hereinbringen, dieses Hereinholen, um einfach bewusst zu werden. Und zweitens ist es auch deshalb wichtig, weil wir dadurch etwas erreichen für unseren physischen Leib. Indem wir diese Gedankenformen hereinholen und jetzt sterben lassen, sozusagen in unser Gehirn hereinsterben lassen, formen wir etwas an unserem Gehirn, ganz leise. Das sind ganz feine Spuren natürlich, also es sind halt Nervenverbindungen, die sich bilden oder sowas. Überhaupt, wenn wir diesen Gedanken öfter dann pflegen und dann formen wir unser Gehirn um, ganz leise. Und das baut die Bewusstseinsseele. Das heißt, wenn ich diese Ätherformen nicht hereinbringe, sondern halt da draußen taste und das erlebe, ohne sie letztlich zu fixieren in irgendeiner Form, sei es in einem äußeren Schema oder in einem klaren logischen Gedanken, dann bringe ich es nicht bis dazu, dass das Gehirn umgeformt wird. Das heißt, ich arbeite nicht bis in den physischen Leib hinein, sondern bleibe im Ätherischen. Und dann habe ich aber auch nichts gewonnen für die Bildung der Bewusstseinsseele. Denn die Bewusstseinsseele entsteht dort, wo ich bis ins Physische hinein arbeite. Noch nicht bewusst, also weil bewusst würde heißen, ich weiß, welche Nervenverbindung ich wo bauen muss und das miterlebe. Also so weit sind wir nicht. Dann wird man wirklich schon am Geist des Menschen arbeiten, wenn wir das bewusst hätten, aber die unbewusste Vorstufe ist eben, dass wir die Bewusstseinsseele ausbilden und diese Gedankenformen hineinsterben lassen bis ins Physische. Also auch von dieser Seite her ist es trotzdem wichtig. Trotz aller Einseitigkeit. Das ist dann immer eine Gratwanderung. Es ist was Einseitiges, aber es bringt auch was. Und das stärkt wieder das Ich-Bewusstsein. Letztlich. So sehr, dass wir irgendwann einmal so weit kommen, dass wir das physische Werkzeug nicht mehr brauchen, dann brauchen wir es auch nicht mehr bis zum Schema hereinsterben lassen, sondern dann sind wir so wach, wie wir jetzt im physischen, in der Sinneswelt sind, dann sind wir so wach auch in der Ätherwelt draußen. Dann sehen wir die geistige Welt in Imaginationen. Ganz bewusst. So klar, wie ich jetzt die Sinneswelt sehe. Aber das kommen wir erst hin. Das kommen wir erst hin.
Aber es wird wahrscheinlich jedes Ede-Erkenntnis oder alles, was weiterbringt, ist eine Zwischenstufe.
Immer, ja, natürlich, keine Frage. Es geht einfach nur immer darum, zu welcher Zeit ist was wichtig zu tun, vor allem was ist dann für den einzelnen Menschen wichtig, weil jeder einzelne Mensch natürlich wieder auf einer verschiedenen Stufe steht, verschiedene Ausgangsbedingungen hat. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, heute ist eben einerseits wichtig, dieses hereinsterben lassen, also und dadurch Bewusstseinsseele ausbilden, aber Bewusstsein dadurch bereits den Formen, die aus dem Ätherischen kommen. Und eben zunächst einmal so, wie so der Steiner in den Vorträgen gegeben hat, dass er die Leute dadurch einmal erzogen hat, die Formen, die er hereingeholt hat, mit ihrem Denken nachzuformen. Und das geht eigentlich. Wenn ich diese geisteswissenschaftlichen Schriften lese oder die Vorträge höre, dann forme ich die Gedanken, die er hereingeholt hat und übersetzt hat in sozusagen äußere Gedankenformen, die forme ich nach und lerne dann einmal im Denken beweglich werden, loskommen von den starren Denkschemata und mich in andere hineinleben. Und der nächste Schritt ist eben selber hinaustasten mit dem Denken und einmal spüren, welche Formen sind da draußen. In dem Übergang stehen wir jetzt. Ja, vielleicht wenn wir diesen Einweihungsweg des Planeten Latin das nächste Mal noch näher. Das würde doch so lang dauern, wenn wir dann noch tiefer hinein. Aber es glaube ich, war sehr wichtig, da jetzt einmal diese Stufe zu sehen und wo wir da heute stehen. Wenn wir nämlich sehen, dass gerade auch dieser weitere Einweihungsweg des Planeta Latini, dass das etwas ist, was auch für unsere Zeit Bedeutung hat, also dass das im Grunde ein Weg ist, den wir heute auch gehen können, der aber gewisse Modifikationen bedarf. Eben weil sich die Zeit wieder geändert hat seitdem. Und Rechnung tragen muss dem, dass wir jetzt eben von mir sehr materialistische Menschen geworden sind, Menschen, die den Intellekt für die Außenwelt stark entwickelt haben, die aber auch im Inneren ein viel stärkeres Selbstbewusstsein entwickelt haben, als auch noch zu der Zeit von Netto Latin ist, also ein Übergang noch vor Beginn der Neuzeit steht, so das langsam hinübergleitet. Also dadurch konnte er manches dadurch erleben oder in Erfahrung bringen, dass er eine entsprechende geistige Führung hatte, letztlich durch seinen Engel, von dem wir manches bereits selber übernehmen müssen an Aufgabe. Das heißt, wenn wir heute so wie er in die geistige Welt gehen, dann macht unser Engel einfach gewisse Dinge nicht mehr, die er zur damaligen Zeit noch gemacht hat. Sondern wo er sozusagen jetzt Bibel gesprochen sagt, das müsst ihr aber jetzt selber machen, wenn du da weiter willst. Und das werden wir uns vielleicht das nächste Mal dann intensiver beschäftigen, weil sie Schritte da notwendig sind. Wir werden also auf diesen Weg weitergehen. Es ist also ein Weg, der beginnt, ins Seelenleben einzutauchen, also einmal das Astralische zu erleben, vorher sogar eben überhaupt die Seelenkräfte, also das, was das Ich bereits umgearbeitet ist, das haben wir heute besprochen, dann werden wir schauen, wie das weitergeht. Wie das tiefer hineingeht in den Menschen, aber dann nicht dort bleibt, sondern dann hinauskommt, in die geistige Außenwelt, die auch der Natur zugrunde liegt. Und um das geht es dann in diesem Gedicht von Brunetto, der stark, indem er diesen Einweihungsweg beschreibt. Il Tesoretto heißt dieses Gedicht oder diese Dichtung, der kleine Schatz, Il Tesoretto, in Italienisch eben bereits verfasst. Und so ganz kurze Wertzeilen sind das. Ich kann nicht Italienisch, aber es klingt sehr schön, wenn man es anschaut. Es ist in Reimen geschrieben, ganz kurze Wertzeilen. So, ich weiß nicht, fast 3000 Werte oder so sind das. Ist eine ganze Menge, ja, es ist so eine ganze Kolonne. Und dem verbunden ganz stark sicher von der Schilderung her mit der Empfindungsseelenhaftigkeit des Italieners. Also, das heißt, das, was im Mittelalter oder bei Alanus auch noch in dem relativ spröden Latein gelebt hat, lebt es ganz in diesem lebendig Italienischen, das sprudelt und wo ganz das Herz dabei ist natürlich und dem noch wieder eine ganz andere Nuance dadurch gibt oder etwas dazu gibt. Also das ist dann noch so ein letztes Verklingen dieses Impulses der Schule von Chartres, aber das wird dann jetzt wieder Bedeutung haben. Ich meine, die Folge davon ist dann auch noch Dantes göttliche Komödie natürlich, also die ist ganz stark davon beeinflusst. Und eigentlich, also in Dantes göttlicher Komödie sind eben dadurch auch noch die Reste der Schule von Chartres eigentlich versteckt drinnen, obwohl viele Dimensionen verloren gegangen sind. Und vieles eben dann einfach auch Dichtung ist. Es stehen Imaginationen dahinter, aber es ist eben überformt durch Fantasie und Dichtung. Es ist nicht eins zu eins eine Imagination einfach, die geschildert ist. Dann muss man auch immer aufpassen mit den Schilderungen und Bildern. Also man darf nicht eins zu eins als Beschreibung der geistigen Welt sozusagen nehmen. Also es ist wunderschön zu lesen, die göttliche Komödie. Ich habe mich jetzt wieder, weil mich damit beschäftigt habe, wieder herausgeholt. Und es ist unheimlich bildreich zu lesen und es sind sehr, sehr viele richtige Schilderungen drin. Die Bilder als solches stimmen immer eigentlich. Sie sind immer richtig. Nur die Interpretation ist dann oft schief und ist natürlich sehr bezogen auf seine Zeitumstände und welche Sünder da dann in der Hölle trifft und im Inferno trifft und so weiter, das passt halt sehr auf seine Zeit und das ist nicht wirklich so, dass er die jetzt dort erlebt hat, da ist also Fantasie hinein, aber dahinter stehen so die prinzipiellen Bilder, wie er das schildert, das sind richtige Imaginationen dahinter auch mit dieser neuen gliederigen Stufung, also der Unterwelt, wie das hinuntergeht, mit den neuen Erdschichten entspricht, das ist ganz, durchaus ganz richtig. Und es sind unheimlich ausdrucksstarke Bilder, oft, gerade bei der Unterwelt, also, grausam auf die Bilder und schrecklich, wunderschön dann wieder in dem Aufstieg ins Paradies, also auf jeden Fall lesenswert. Und man muss das eh oft mehrmals lesen, weil das ist ein unglaublicher Bilderstrom, der da vorbeizieht. Und das ist also hier auf jeden Fall auch so, bei dem, vielleicht sogar noch stärker bei dem Tesoretto, dem kleinen Schatz. Donato Latini hat dann noch einen großen Schatz geschrieben, den Tresor in französischer Sprache. Da sind aber eigentlich auch diese Impulse drinnen, nur ist es jetzt erweitert wieder mal zu einer Enzyklopädie des Wissens der damaligen Zeit. Ähnlich wie man das bei Alain Sabine-Solis gehabt hat. Das hat auch diese erste frühe Schrift, die Klage der Natur. Da sind diese Imaginationen der Göttin Natur drin und dann später den Antiklaudian, wo eigentlich dieser Impuls wieder aufgenommen und weitergeführt wird, aber hinein verwoben eigentlich das ganze Wissen der damaligen Zeit. Also das ist auch da eine Gemeinsamkeit. Auch noch eine Gemeinsamkeit, vielleicht sogar, dass Planeta Latini dann später nach Montpellier gegangen ist, dort auch gewirkt hat, den Tresor hat er dort geschrieben und dort hat auch Alain Sabine-Solis gewirkt. Planeta Latini ist dann allerdings später wieder nach Florenz zurückgekommen, wie also dort die Wogen sich wieder geglättet haben und wieder normale Verhältnisse herrschen und da wurde er dann in der Lehre des Dante. Wenn man sich diesen Weg dann das nächste Mal weiterverfolgen. Danke.